Gorbatschan, da kannst du. So wird der Versorger seiner Verwandten durch die Fügung der höchsten Persönlichkeit Gottes höllischen Bedingungen ausgesetzt. Um wie ein Mann, der seinen Reichtum verloren hat, für seine sündhaften Handlungen zu leiden. Erläuterung. Hier wird das Beispiel gegeben, dass der sündhafte Mensch ebenso leidet wie jemand, der seinen Reichtum verloren hat. Die menschliche Form des Körpers wird von der bedingten Seele nach vielen, vielen Geburten erlangt und ist ein sehr kostbares Gut. Wenn man dieses Leben, statt es für die Erlangung von Befreiung zu nutzen, nur dazu braucht, für seine sogenannte Familie zu sorgen und daher törichte und unautorisierte Handlungen ausführt, wird man mit einem Menschen verglichen, der seinen Reichtum verloren hat und der diesen Verlust beklagt. Wenn man Reichtum verliert, ist es nutzlos zu klagen. Doch solange man Reichtum hat, muss man ihn richtig verwenden und auf diese Weise ewigen Gewinn erzielen. Man mag einwenden, dass ein Mann, wenn er sein durch sündhafte Handlungen verdientes Geld zurücklasse, mit dem Geld auch seine sündhaften Handlungen hier lasse. Doch hier wird besonders erwähnt, dass er durch höhere Fügung, Daivena Saditam, die Wirkung mit sich nimmt, aber sein sündhaftes verdientes Geld zurücklässt. Wenn jemand Geld stiehlt, wird er nicht dadurch straffrei, dass er festgenommen wird und sich bereit erklärt, es zurückzugeben. Durch das Gesetz des Staates muss er eine Strafe erleiden, auch wenn er das Geld zurückgibt. In ähnlicher Weise mag jemand, wenn er stirbt, das auf verbrecherische Weise verdiente Geld zurücklassen. Doch durch höhere Fügung nimmt er die Wirkung mit sich und muss daher höllisches Leben erleiden. Namam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Sasadi Devam Gauravani Vachakini Nivaseva Sonya Vadivaskate Ati Satani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Arveka Garadha Vasari Govakta Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Daivena saritam tasya shamalang niraye puman bhukte kutumba pushasya krita vritta ivatura. Übersetzung. So wird der Versorger seiner Verwandten durch die Fügung der höchsten Persönlichkeit Gottes höllischen Bedingungen ausgesetzt, um wie ein Mann, der seinen Reichtum verloren hat, für seine sündhaften Handlungen zu leiden. Dies ist ein weiterer Vers in der Serie, wo das materielle Leben verurteilt wird von Sri Kapila Dev. Dieses Kapitel heißt, Sri Kapila beschreibt fruchtbringende Tätigkeiten und handelt in erster Linie um einen Menschen, der für die Fata Morgana des Familienlebens arbeitet und dabei nicht von sinnvollen Tätigkeiten zurückscheut, mit denen er sich selber seine Sinnenbefriedigung gewährleisten kann und der Sinnenbefriedigung seiner Familienangehörigen dient. Es wird hier davon gesprochen, dass solch ein Mensch tatsächlich absinkt in die höllischen Planeten, wo er die Reaktion seiner unwissenden Tätigkeiten erleiden muss. Jemand, der sich mit materiellen Tätigkeiten beschäftigt und nicht weiß davon, dass er ewige spirituelle Seele ist, der nichts weiß von spirituellen Tätigkeiten, der nichts weiß vom Krishna-Bewusstsein, er ist höchst unglücklich einzustufen. Wie es Lord Chaitanya Mahaprabhu sagt, für jemanden, der in dieser menschlichen Form des Lebens nicht Zuflucht finden kann, im hingebungsvollen Dienst, müssen viele, viele Kalpas verstreichen, wo er unaussprechlichem Leid ausgesetzt ist, bevor er wieder diese einzigartige Chance bekommt. Insbesondere jetzt ist die Chance, das spirituelle Leben aufzunehmen und völlig Krishna-bewusst zu werden, ganz und gar einmalig dadurch, dass Chaitanya Mahaprabhu vor 500 Jahren erschienen ist und es nachhaltig leicht gemacht hat für die Lebewesen. Man braucht nur die Hände in die Luft zu werfen und Gora, Gora zu schreien, zu rufen, dann wird Nityananda seine Barmherzigkeit über einen kippen und alles ist gelaufen. So das Chaitanya Bhagavat. Oder wie es Prabhupada für uns übersetzt hat, wir brauchen nur den Hare Krishna Mahamantra zu chanten, davor Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Govarta Vinda Prasadam essen. Wir haben Mahamantra chanten natürlich, Prasadam essen und in der Gemeinschaft von Devotees zu sein und irgendeinen Dienst zur Zufriedenstellung auszuführen von Spiritual Meister Krishna. Ist doch so einfach, so hoffnungsvoll, so merciful. So, wer jedoch diese Chance nicht wahrnimmt, und ich möchte über diesen Punkt im ersten Teil der Vorlesung heute sprechen, er ist richtig zu bezeichnen als eine verlorene Seele. Verlorene Seele deswegen, weil er diese Chance verloren hat. Im Srimad Bhagavatam taucht das Wort verlorene Seele auf, im vierten Kanto, 22. Kapitel. Es ist ein erstaunliches Wort deswegen, weil die Seele niemals verloren sein kann. Sie ist ewiglich ein Teil Krishnas. Doch es kann sein, dass sie in einen Geisteszustand kommt, der so gut wie verloren ist. Ist praktisch so wie jemand, der seine Brille in der Hosentasche trägt und verzweifelt nach seiner Brille sucht. Der meint, die Brille ist verloren. Für ihn ist in diesem Augenblick die Brille verloren, obwohl sie real gesehen nicht verloren ist. Sedi hat 14 Dioptrien, das ist der kurzsichtigste Bhakta im Universum wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Und wenn Sedi die Brille nicht hat, dann wird es schwierig, was die Sicht betrifft, nicht? So, die materielle Sicht, die spirituelle Sicht ist sehr scharf und bestechend. Aber die wird es schwierig mit der materiellen Sicht. So, stellt euch das Beispiel vor, er hat die Brille in der Tasche und sucht wie verzweifelt nach der Brille, ohne zu wissen, dass sie da ist. Für ihn ist die Brille an und für sich effektiv verloren, obwohl das eine Illusion ist. Er leidet auch aufgrund dieser Illusion, dadurch, dass er immer gegen Laternenpfähle rennt. Trotzdem ist dieses Leid, ist die Ursache dieses Leides in gewisser Weise eine Illusion, nämlich der Glaube, er hätte die Brille verloren. So genauso und nicht anders, ist ein humorvolles Beispiel, aber macht einen sehr philosophischen Punkt, genauso können wir von verlorenen Seelen sprechen. Wir sind gar nicht verloren. Wir sind ewiglich Krishnas Teil. Und die Seele hat nichts zu tun mit der materiellen Welt. Sie wird als Asanga Klesha Purusha, das Lebewesen ist Asanga, ist nicht verbunden mit Klesha, mit Leiden. Das ist eine Illusion, die Grundlage ist verkehrt. Doch weil wir in dieser Illusion leben, deswegen leiden wir. Das ist ein Beispiel, wo man darüber meditieren kann und wo man sich Gedanken machen kann. Das ist sicherlich nicht ausgeschöpft mit diesen Punkten, die ich hierzu gemacht habe. So, dieser Begriff verlorene Seele möchte ich euch gerne vorlesen. Prashyat Janus Mritis Chetam Gyana Branksham. Branksham heißt ja beraubt. Smritik Shaye Tadrodankavaya Prahur Atmapahnavam Atmana. Wenn man von seinem ursprünglichen Bewusstsein abweicht, verliert man die Fähigkeit, sich an seine frühere Stellung zu erinnern oder seine gegenwärtige zu erkennen. Wenn die Erinnerung verloren ist, steht alles erworbene Wissen auf dem Kopf. Steht alles erworbene Wissen auf einer falschen Grundlage. Wenn dies geschieht, betrachten große Gelehrte die Seele als verloren. So, diese verlorene Seele, sozusagen, die ihrer Erinnerung um ihre spirituelle Identität beraubt ist, diese verlorene Seele ist in der materiellen Welt mit verlorenen Aktivitäten beschäftigt. Das heißt Tätigkeiten, wo sie verlieren muss. Ganz gleich, was man auf der falschen Grundlage des Wissens unternimmt. Es wird nicht so sein, wie das, was richtig und was natürlich ist. Mit anderen Worten, in der materiellen Welt finden wir einen großartigen Zirkus von Betrügern und Betrogenen. Das heißt, die Erfolgreichen tun sich als im materiellen Rennen, stellen sich hin als Nummer 1 in der Gesellschaft, und die weniger Erfolgreichen sind da als Betrogene. Sie fühlen sich betrogen. Doch das Ganze ist ein Verein des Betruges. Denn es ist auf einer falschen Grundlage. Selbst materieller Fortschritt, hier könnt ihr sehen, was für eine Illusion der darstellt, wird im Kali-Yuga in fast ausnahmslos allen Fällen erworben durch sinnvolle Tätigkeiten, die jemanden, nachdem er den materiellen Fortschritt genossen hat, in unaussprechliches Leid stürzen. Warum? Weil sich diejenigen, die materiellen Fortschritt genießen, mehr nehmen, als ihnen zusteht. Das ist sehr auffällig. Ich habe während meines Berlin-Besuches einmal in der Morgenpost geblättert und dort die Aufdeckung von dem alten DDR-Regime gelesen. Da wird von Honecker berichtet, der, stell ich das mal vor, 14 Autos hatte. Volvos und Mercedes-Benz und so weiter und so fort. Und immer seine Familie ausgestattet hatte mit Autos. Wenn so seine Tochter zur Disco wollte, dann pfiff sie in die Luft und dann kam ein Auto herbeigefahren. Das in der DDR, die sich sozialistisch nennt. Natürlich schäumt es im Augenblick in der DDR ganz schön über, und dass solche und andere Meldungen sind geneigt, die Wut des Volkes aufzuquälen zu lassen. Es sei in diesem Zusammenhang jedoch nur so gebraucht, mit der unweigerlichen Neigung des Lebewesens, wenn es die Möglichkeit hat, das heißt reich ist oder wohlhabend durch gutes Karma, sich mehr zu nehmen, als ihm zusteht. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür. Denn dieser Mann hätte eigentlich durch seine Philosophie, die er gepredigt hat und an die er, ich kann jetzt nicht sagen, ob er das geglaubt hat oder nicht, das ist ein anderes Kapitel, sich trotzdem hat bereichern sollen. So, wir alle verlorenen Seelen sind in dieser materiellen Welt im Bhagavatam verglichen worden mit Verlierern. Ob wir als große Erfolge oder kleine minderklassige Normalverbraucher gelten. Wir sind in jedem Fall Verlierer. Und wie Straßenhunde sind wir damit beschäftigt, unseren materiellen Plänen nachzugehen. Auch im Bhagavatam, in Vers 31 des 29. Kapitels, im 4. Kanto, wird gesagt, das Lebewesen gleicht einem Hund, der hungrig von Tür zu Tür läuft, um ein paar Bissen Nahrung zu bekommen. Je nachdem, wie es das Schicksal will, wird er einmal bestraft und fortgejagt und bekommt ein anderes Mal ein wenig zu essen. In ähnlicher Weise irrt das Lebewesen unter dem Einfluss so vieler Wünsche gemäß seinem Schicksal in verschiedenen Lebensformen umher. Mal ist es oben und mal unten. Mal geht es zu den himmlischen Planeten und mal zur Hölle. Ein anderes Mal zu den mittleren Planeten und so fort. So, das ist, was die Situation des ewigen Lebewesens. Es wird aufgrund seines Vergessens zu einem Straßenköter. Manchmal kommt es vor, dass ein Hund von seinem reichen Besitzer 1 Million Mark vererbt bekommt. Das ist heutzutage in der westlichen Gesellschaft durchaus schon vorgekommen. Manche Hunde haben auch Goldzähne. Es gibt in der USA solche Kliniken, die das machen, gut sitzen, die sitzen gut. Es ist viel Erfolg erlangt worden. So, dann gibt es aber auf der anderen Seite Hunde, die ohne Nahrung auf der Straße umherstreuen. So, deswegen ist es äußerst zutreffend, dass das bedingte Lebewesen in der materiellen Welt mit einem solchen Straßenhund verglichen wird. Es gibt in diesem Zusammenhang ein aufsehenerregendes Lied, was wirklich sehr interessant ist. Es heißt Street Dog, Straßenhund. Du tust gut daran, wenn du deinen Weg nach Hause zurückfindest. Du bist nicht alleine, der Herr ist immer in deinem Herzen. Nicht? So. Nachdem ich diese etwas kontrastreichen ersten Teil der Vorlesung gegeben habe, nämlich mit etwas harschen Worten die gefallene Situation des Lebewesens in der materiellen Welt beschrieben habe, möchte ich mich dem zweiten Teil, der wesentlich erfreulicher ist, zuwenden. Ich habe trotzdem den ersten Teil so krass formuliert, um einfach einen Kontrast zu schaffen zum Kirchner-Bewusstsein. Es ist wichtig für die Devotees, diesen Kontrast wahrzunehmen. Es ist wichtig zu sehen für sie, wie gefallen ihr Leben außerhalb des hingebungsvollen Dienstes war, sodass sie wertschätzen können, was sie jetzt haben. Was der Devotee bekommen hat durch die Barmherzigkeit, die unaussprechliche Barmherzigkeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Srila Prabhupada, wird in der Bhagavad Gita beschrieben. Die Bhagavad Gita, die dort auf der Trommel liegt, vielleicht könnte mir das jemand gerade bringen. Es ist im vierten Kapitel der Bhagavad Gita ein sehr sehr, sehr nicer Shloka, in dem gesagt wird, was jemand, der sich dem Krishna-Bewusstsein anschließt, tatsächlich bekommt. Wir fragen uns manchmal, was ist die Verwirklichung auf der erleuchteten Stufe des Krishna-Bewusstseins. Das heißt dort, Yajjyatvanapunare mohang evangyas yasi pandava jena bhutan yasheshani draks yas yat man yato mayi. Wenn du auf diese Weise von einer selbstverwirklichten Seele wirkliches Wissen empfangen hast, wirst du nie wieder in solche Illusionen fallen. Denn durch dieses Wissen wirst du sehen, dass alle Lebewesen nichts anderes als Teile des Höchsten sind. Oder mit anderen Worten, dass sie mein sind. Mit anderen Worten, diese Situation, die wir eingangs als vergessen beschrieben haben, mit dem Beispiel des Brillenverlierers, nicht? Wird sofort aufgelöst, indem der Devotee durch Sambandha-Gyan erleuchtet wird und seine ewige Beziehung zu Sri Krishna erkennt. Das ist dieses Vergessen, diese Moha, diese Illusion, die ihn degradiert bis zur Situation des Straßenhundes praktisch, der bettelnd durch die nebligen Straßen einer Stadt jagt, um zu genießen. Diese Situation hört auf. Nun, in diesem Zustand des Krishna-Bewusstseins, wo man Wissen erlangt hat über die ewige Beziehung, die man hat zu Krishna, muss man einen wichtigen Punkt verstehen. Wissen allein reicht nicht aus, um jemanden vor schlechten Handlungen zu bewahren. Diesen Punkt haben wir wiederholt im vergangenen Jahr gemacht. Denn er ist sehr wichtig. Das heißt dort, selbst ein Mann mit Wissen ist gezwungen, entsprechend seiner Natur zu handeln. Mit anderen Worten, einfach nur zu lesen und theoretisch Wissen anzusammeln, ist noch nicht ausreichend, um tatsächlich auf dieser spirituellen Ebene bleiben zu können im Krishna-Bewusstsein. Es ist wichtig, dass wir uns in dem dass wir Bhakti, das heißt Liebe zu Krishna, entwickeln durch die Beschäftigung im hingebungsvollen Dienst. Es gibt, wie wir wissen, 9 Bestandteile des hingebungsvollen Dienstes, durch die wir Bhakti oder Liebe zu Krishna erreichen werden. Erst dann, wenn jemand im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kann er das Wissen, was er hat, tatsächlich umsetzen. diejenigen, die Vorlesungen geben, wissen davon zu reden. Wenn man, ich glaube, vielen ist es nicht bekannt, weil ihr nicht so viele Vorlesungen haltet. So, wenn man, es wird manchmal sehr, sehr schwierig, immer wieder neue Vorlesungen zu geben, wenn man immer wieder neuen Leuten gegenübersetzt. Bei Devotees ist es relativ einfach, aber wenn man so Sonntagsgästen gegenübersetzt, ist es manchmal sehr schwierig. Also mir fällt manchmal, bis ich mich hinsetze auf der Bühne oder auf den Lecture-Sitz, nichts ein. Also, und das Alte will man nicht wiederholen, man hat nicht den. Und man merkt in diesem Augenblick, das Wissen alleine, man hat ja so viel gehört, man wüsste so viele Verse, man kann es nicht schwierig zu Gästen zu predigen, weil das ist relativ einfach, was man denen mitteilen kann. Nicht? Aber man kommt an dieses Wissen manchmal nicht heran. Durch Bhakti ist es jedoch ordnet sich es ganz schnell. Oder wann müssen wir zur Vorlesung gehen? Wir können auch zu jedem Einzelnen von uns gehen. Manchmal stehen wir auf der Straße da oder auf der im Tempel, uns fallen die Arme, die schlaff die Seite herunter und hängen wie Fleischsträhnen an unserem Body, und wir wissen nicht, was zu tun ist. Das Wissen scheint uns verlassen zu haben. Kennt ihr diese Situation, wo man so viel gelesen hat, so viel schon gehört hat und jetzt eigentlich zu sich predigen könnte, fällt einem nichts ein und man ist wie in einem Wüstenland der Inspiration. Kennst du das auch? Du, sogar du. Also ich glaube, jeder von uns kennt das, nicht, und hat das erfahren. Wir könnten sogar vielleicht in diesem Zustand theoretisch uns, wenn wir gut auswendig lernen können, die ganzen Verse runterrappeln. Aber es scheint so, als hätten wir in diesem Augenblick überhaupt keinen praktischen Zugang zu dem Gelesenen, zu dem Wissen. Das liegt daran, dass eigentlich erst durch Krishna-Bewusstsein dieses Wissen auf eine praktische Ebene, wo sie uns helfen kann, bringen kann. So, dieses Krishna-Bewusstsein, dieses Feuer des Krishna-Bewusstseins, was alle Zweifel und alle Unzulänglichkeiten zerstört, auf das ist es, worauf es ankommt. Das ist der Grund für den Erfolg in unserem Sankirtan. Wenn wir dieses Feuer in uns brennen haben, dann können wir Krishna-Bewusstsein weitergeben. Wenn dieses Feuer nicht brennt, ist es nicht so einfach. Es ist schwierig sogar. Dieses Feuer des verwirklichten Krishna-Bewusstseins, was einfach in uns brennt wie eine starke Glut, kann unser Leben total auf eine andere Ebene, auf eine spirituelle Ebene bringen, die nichts mit theoretischem Wissen zu tun hat, die einfach ständig erleuchtet ist. In dem Bhagavatam wird hiervon ein sehr schönes Beispiel gegeben, wenn ich das jetzt nur finde. Ich mache einen kurzen Versuch. Ja, das war auf diesem Zettel. Yes, 4:30:20. Hier spricht Srila Prabhupada. Das ist sogar hier drin. Entschuldigt. Da hat sie sich, er spricht von seinen, hier spricht, wird von den hingebungsvollen Dienst, Gottgeweihten gesprochen. Da sie sich immer im hingebungsvollen Tätigkeiten widmen, fühlen sich die Gottgeweihten bei all ihren Tätigkeiten in zunehmendem Maße frisch. Es ist der Allwissende, die Überseele im Herzen des Gottgeweihten, der für diese stets anwachsende Frische sorgt. Dies wird von den Verfechtern der absoluten Wahrheit als die Stufe des Brahman bezeichnet. In einem solchen befreiten Zustand ist man niemals verwirrt, noch klagt man oder frohlockt unnötigerweise. Dies sind die Merkmale der Brahma-Bhuta-Stufe. Und Prabhupada erläutert das, also es ist ein Text, der in den Gebeten der Prachetas hervorkommt. In dem Kapitel. Ein Gottgeweihter wird von der Überseele im Herzen dazu inspiriert, im hingebungsvollen Dienst auf mannigfache Weise fortzuschreiten. Er empfindet seine Arbeit weder als fade oder Stereotyp, noch hat er das Gefühl, dass er stagniert. In der materiellen Welt wird man, wenn man einen materiellen Namen mehrere Male gechantet hat, dessen überdrüssig. Man kann den Hare Krishna Mahamantra jedoch Tag und Nacht chanten, ohne jemals müde zu werden. Je mehr man chantet, desto mehr wird das Chanten einem neu und frisch erscheinen. So, das sind die Tätigkeiten, die der Gottgeweihte durch die Barmherzigkeit des Herrn ausführen darf. Tätigkeiten, indem er einfach inspiriert ist durch die Überseele im Herzen. So, wer sich Krishna zuwendet und hingibt, wird immer diese Inspiration spüren können. Denn es ist diese Hingabe, die das Wissen, was er gehört hat, von den Büchern, von Srila Prabhupada, von seinem spirituellen Meister, es ist diese Hingabe, die zu Krishna, diese ernsthafte Hingabe zu Krishna, die dafür sorgt, dass das Wissen umgesetzt wird und auf der praktischen Ebene erfahren wird. Das ist also ein wichtiger Geheimnis im Krishna-Bewusstsein. Nun, wenn man bei Krishna Zuflucht sucht, kann selbst eine auswegslose Situation gelöst werden. Es gibt in diesem Zusammenhang eine nice Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, weil ich sehe, ich habe es vorausgeahnt, dass viele unserer Sangitan-Krieger von diesen außerordentlichen Anspannungen sehr müde sind. Und gehen wir in den Bereich der Geschichten. Also ihr habt es glorreich geschafft, über den philosophischen Teil hinwegzukommen. Jetzt kommen die Illustrationen des Gesagten. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird es wieder einfacher. Ihr braucht also nicht zu denken, wann hört das hier endlich auf, wann mit dem Kampf. Ich möchte eine Geschichte in diesem Zusammenhang erzählen, die ermutigend sein soll, und zeigen soll, wie Krishna stets einen Ausweg weiß. Ich möchte diese Geschichte auf Arjuna beziehen. Wie ihr wisst, war in der Schlacht von Kurukshetra Arjuna der größte Krieger. Er war praktisch der wichtigste Mann in Yudhishthiras Heer und auch ihr Hauptgeneral. So, ziemlich am Anfang der Schlacht kam Duryodhana zu Großvater Bhishma und sagte: Großvater Bhishma, hast du heute gesehen, was Arjuna gemacht hat? Er hat unsere ganze Armee entwurzelt. Er hat eine solche Vernichtung angesagt. Wenn dieser Löwe Arjuna nicht morgen von dir getötet werden, werden wir die Schlacht in der ersten Runde verloren haben. Und dann fing Duryodhana an, Bhishma zu stacheln. Das ging ja noch, aber jetzt geht es los, sagt er. Du bist den Pandavas zugeneigt und kämpfst deswegen nicht richtig. Aufgrund weltlicher Zuneigung, Familienangehörigen und so, da kämpfst du nicht wirklich, sondern hältst zurück in diesem Marathon der Kurukshetra-Schlacht. So, das war zu viel. Er sagte, gut, morgen werde wird Arjuna fallen oder ich werde fallen. So, als die Pandavas das hörten, sagten sie, nein, jetzt ist die Schlacht zu Ende. Wenn Großvater Bhishma sich vornimmt, Arjuna zu töten, kann er das. Und da kann ihn keiner dran hindern. Bhishma ist der größte Krieger, den es jemals gegeben hatte, und er war unbezwingbar in der Schlacht. Wenn Großvater Bhishma loslegte, schuf er Ströme aus Blut auf jedem Schlachtfeld, wo die Arme Wellen waren und die Köpfe wie die Steine in diesem Fluss aussahen. Bhishma hatte das mehrere Male gezeigt. Er konnte diese Kunst, einfach ein Schlachtfeld in ein Blutsee umzuwandeln. Nicht? Da war also keine Chance. So, die Pandavas hörten davon und gingen zu Krishna. Krishna, Krishna, Mahabahu, bitte, Krishna, mach du irgendwas. Sonst ist diese Schlacht besiegt und Arjuna muss morgen sterben. So, Krishna wusste einen Ausweg in dieser ausweglosen Situation und machte das ganz einfach, mit links sozusagen. Er schickte Draupadi am Abend zu Großvater Bhishma. Bhishma lag in seinem Zelt. Es war kurz vor der Zeit, wo man sich ausruht. Also, und er pflegte noch allerlei Kurzweil und er sah aus wie eine Sonne, die Licht versprühte vor Energie. Als Draupadi ihn sah, fing sie an zu schluchzen, weil sie wusste, morgen wird mein Ehemann Arjuna von ihm gefällt werden. So, als Bhishma sie sah, sagte er, oh edle Lady, Subhaga, du mögest Glück erfahren, so segnete er. Da brach Draupadi die Schluchzen zusammen. Großvater Bhishma, du hast eben einen Segensspruch gesprochen. Meinst du den ernst? Natürlich, mein Kind, du mögest Glück erfahren, sagte er. Wie kann ich glücklich werden, wenn ich weiß, dass du morgen Arjuna tötest, mein Ehemann? Oh. sagte Bhishma. Und dann setzte er sich hin und meditierte und wusste, dass sein Ende gekommen war. Mit dieser einfachen Geste, wo Krishna einfach die Frau von Arjuna zu Bhishma geschickt hatte, hatte er das ganze Problem gelöst. Denn Bhishma hatte eine Segnung gesprochen, wie es jedem entgegenbrachte, und Draupadi, ohne dass Krishna ihr ein Wort nur sagte, hatte gleich zurückgefragt, wie kann ich glücklich werden, wenn du morgen Arjuna tötest. Und dann sagt, verriet Bhishma nach einer kurzen Meditation Draupadi das Geheimnis, wie er getötet werden konnte. Und zwar, indem Shikhandi, die in ihrem Leben, das war nicht ganz geklärt, was für ein Geschlecht die hatte. Sie war eigentlich als Mädchen geboren worden, hatte aber dann durch eine Begegnung mit einem Rakshasa, der gerne die geschlechtlichen Freuden erfahren wollte, die eine Frau erfahren kann, das Geschlecht gewechselt. Also der hatte so einen Kunstgriff gemacht mit seiner mystischen Kraft und so war sie dann hatte sie männliche Organe, nicht? War ein Mann. So, Bhishma hatte gesagt, ich werde niemals mit einer Frau kämpfen. Und Shikhandi betrachtete er als eine Frau, weil sie als Frau geboren worden war. Er anerkannte nicht diese komische mystische Arrangierung, die da gemacht wurde mit dem Geschlecht anhand dieses Dämons an und für sich. Und so sagt er, wenn ihr Shikhandi vor mich stellt, während ich mit Arjuna kämpfe, dann werde ich weggucken und dann kann Arjuna mich von hinten töten. Weil er wollte nicht mit dieser Frau zu tun haben. Nicht mit diesem, was immer das war. Also diesem Schmidt Shikhandi, warum sagen nicht den Namen? Denn wir alle wissen, wer gemeint ist. Und als Arjuna versuchte, das zu vermeiden, aber Großvater Bhishma war an diesem Tag, seinem Todestag, so gewaltsam. Er war nicht aufzuhalten. Er lachte schrie und raste hin und her auf dem Schlachtfeld. Und wo immer er raste, rollten die Köpfe und das Blut fing an zu fließen in Strömen. So an diesem, so schließlich sagte Arjuna, okay, wenn wir diesen Bhishma heute nicht fällen, dann fällen wir ihn nie. Und dann haben sie Shikhandi geholt von hinten und er kam dann an und fing an gegen Bhishma zu kämpfen. Und Bhishma sagte, ich kämpfe nicht mit dir, du, was immer du bist. Und drehte sich um und in dem Augenblick schoss Arjuna und er musste mehrere hundert Pfeile schießen, um Bhishma schließlich zu fällen. Und dann lag er da und starb immer noch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Er lag dann auf seinem Todeslager, so, er kämpfte nicht mehr, aber er gab dann zu einem Zeitpunkt, den er für richtig empfand, den Kampf auf. Anyway, das wollte ich jetzt nur so erzählen, damit jeder wach wird, weil Schlachtgeschichten die bedingte Seele immer also hochbringen. Der Punkt, auf den es hauptsächlich ankommt, ist nicht das Mittel, um euch wach zu machen, sondern den Punkt, dass wir einfach wissen, Krishna weiß einen Ausweg. selbst in einer ausweglosen Situation. Ein anderes Mal zeigte Krishna, wie er Arjuna, wie er immer einen Ausweg weiß, in einem sehr nicen Lila, was im einen der hinteren Kapitel des Krishna-Buches beschrieben wurde. Es gab eine Provinz, in dem ein Palast, wo ein Brahmana wohnte, der, wenn immer seine Frau ein Kind zur Welt brachte, fürchterlich anfing zu klagen. Warum? Weil so wie das Kind aus dem Mutterleib herauskam, verschwand es. 9 Mal hintereinander. Und so kam der Brahmana 9 Mal hintereinander zum Königspalast und sagte, was für einen Eunuchen, einen rückgratslosen Eunuchen haben wir zum König, der nicht verhindern kann, dass solches Unrecht in meiner Nachkommenschaft, Erzeugung geschieht. Und daraufhin, Arjuna war da und hatte das gehört, kam er zu dem Brahmana und versprach, ich werde das nächste Mal dein Kind beschützen, wenn es mir nicht gelingt, das Kind vor dem Verschwinden zu beschützen, was immer für ein mystisches Ding da, also da geschieht, ich werde dann das Feuer eingehen und mich verbrennen, wenn es mir nicht gelingt. So, zum Zeitpunkt der Niederkunft, als die Frau des Brahmanas sich niederlegte, um ihr Kind zu gebären, wurde Arjuna gerufen und sicherte sofort das Haus ab mit Schutzschildern aus Mantras, durch die kein Geist, kein Gespenst durchdringen konnte, und stellte sich dann mit dem Bogen auf, um zu sehen, wer sich materialisieren würde und das den Säugling klauen würde. Als er plötzlich von innen im Haus ein fürchterliches Wehklagen hörte, der Säugling war wieder verschwunden. Wie ist es möglich, sagte Arjuna. Ich habe das alles abgesichert. Es ist nicht möglich. Es kann kein Mensch, kein Tier, kein Halbgott diese Schutzschild durchbrechen, was ich geschaffen habe. Wie ist es möglich, dass da wieder jemand war, der sich nicht zu erkennen gibt, der den Säugling getötet hat? Und dann ging Arjuna los und suchte das ganze Universum ab. Er ging sogar zum Todesgott. Und nachdem das getan war und er den Sohn des Brahmanas nicht treffen konnte, entzündete er ein Feuer, in dem er sich verbrennen wollte. So, als Krishna das sah, sagte er, halt, stopp. Niemand kann mich daran hindern. Ich habe den Schwur gemacht und ich fühle mich auch so, als sollte ich mich verbrennen. Warum, Krishna, sagst du mir, ich soll mich nicht verbrennen? Was soll die Welt denken? Der Freund Krishnas ist nicht beschützt worden von Krishna? Der Geweihte Krishnas ist nicht beschützt worden von Krishna, sagte Krishna. Wir werden ihn schon finden. Komm in meine Kutsche. Dann gingen sie in Krishnas Gefährt, was alle hochmodernen Jets in den Schatten stellt, alle UFOs beleidigt durch seine Gegenwart, los, und sie fuhren durch die Höhlen, die das Universum bedeckte. Zuerst scheuten die Pferde, insbesondere Megapushpa, der eine Hauttönung hatte wie eine Regenwolke, so bläulich-gräulich. Nicht? Megapushpa wollte nicht durch, weil das könnte vorstellen, die Höhlen des Universums. Aber Krishna sagt, kein Problem, indem er einfach sein Sudarshan-Chakra brennen ließ, das ein Licht durch die Schalen des Universums zeigte. Und dann kamen sie durch die Schalen des Universums heraus und waren plötzlich im Brahma-Jyoti. Und dann gingen sie weiter und kamen zu einem wundervollen Ozean, in dem Klänge zu hören war, in dem es manchmal einen Sturm aus Energie gab, spiritueller Energie, und in dem Ozean sahen sie einen Palast mit Korallensäulen, und dort gingen sie hinein und sahen schließlich Mahavishnu dort liegen. So wie Krishna Mahavishnu sah, brachte er seine Ehrbietung dar und Arjuna mit ihm. So, in diesem Zeitpunkt, und hier streiten sich die Gelehrten, das heißt, Krishna verneigt sich vom Mahavishnu, das heißt, er geht vom Mahavishnu aus. Doch Jiva Goswami erklärt, in seiner Krishna-Sandhava, dass dies eine irrtümliche Annahme ist, denn der Bhoma Purusha, sein Mahavishnu, sagte, du höchste Persönlichkeit Gottes, ich bin dein Angsa, ich bin dein Teil, sagte er. Ich habe dich gerufen und mit dir geweihten Arjuna, denn ich wollte euch nur sehen. Ich habe dieses Kind gestohlen. Hier, nimm es bitte zurück. Ich bin sehr zufrieden, indem ich dich sehe. Ekstatisch. Und das war der Grund, weswegen Arjunas Waffen nicht wirkten. Krishna selber hatte das Kind geholt, als Mahavishnu. Und Krishna hatte mit diesem Lila gezeigt, dass er die letztendliche Zuflucht seiner Devotees bildet. Wir können uns nicht auf eigene Kräfte, nicht mal wenn wir Arjuna heißen, verlassen. Wir müssen ganz und gar Zuflucht suchen bei Krishna. Dann kann Krishna uns retten. Nun, auf dieser Ebene zu handeln, heißt ein wirklicher Brahmachari zu sein. Brahma heißt so viel wie spirituelle Energie und Chari, da ist das Wort Ka wie Kartum drin, handeln. Ein Brahmachari ist jemand, der auf der spirituellen Ebene handelt. Er versteht, ich bin ewige Seele Krishnas, ich bin ein ewiger Diener Krishnas. Nun, unsere Weißgekleideten brauchen jetzt nicht mit enttäuscht verzogener Gesichtsmine da zu sitzen. Prabhupada macht einen hochinteressanten Punkt, den ich vorher noch nicht gehört hatte. Nämlich, dass auch die Haushälter im Krishna-Bewusstsein Brahmacharis sind, wenn sie Grihastas sind, das heißt nach den Regeln des Haushälterlebens leben. Denn sie handeln auch als ewige Diener Krishnas und nicht als was anderes. Als Großvater Bhishma Dev in dem Rajasuya-Opfer Krishna sah, feierte er Krishna als den größten der Brahmacharis. Nun, ihr wisst, Bhishma ist ein lebenslanger Brahmachari. Er hat nie das Zölibat gebrochen bis zu seinem Tode. Und Krishna war zu dem Zeitpunkt verheiratet mit den 16.108 Frauen. Aber Bhagavatam, du bist eben eingeschlafen. Aber Großvater Bhishma nannte Krishna den besten der Brahmacharis. Weil ein Brahmachari auf der spirituellen Ebene handelt. Wie Madhu Mangal. Mangalmaya Prabhu. Mangalmaya Prabhu ist auch ist weiß gekleidet, aber im Herzen ein Brahmachari. Das heißt, handelt auf der spirituellen Ebene. Sei mir nicht böse, dass ich dich ich hätte jeder andere Haushälter, für den trifft es zu. Das ist ein hochinteressanter Punkt. So, auf diesem Brahmachari oder Brahmacharini, neue Wortschöpfung in der ISKCON-Ebene zu handeln, heißt, ständig im Krishna-Bewusstsein, bei Krishna Zuflucht suchen zu handeln und von Krishna erleuchtet zu werden im Inneren. So, ich möchte meine Lecture heute mit einer letzten Geschichte abschließen, die illustrieren soll, was es bedeutet, von Krishna inspiriert zu sein und ständig im Krishna-Bewusstsein zu handeln. Ich möchte von Rupa Goswami Prabhupada erzählen. Rupa Goswami Prabhupada, wie man auch sagt, verfasste einst das Chatapushpanjali. Das sind 100 Verse, ungefähr 100 Verse in Verherrlichung von Radha Krishna. So, in dem ersten Vers verglich er Srimati Radharanis Haar, das hier ungefähr einen wunderbaren, kostbaren Juwelen hat, mit einer Schlange, auf dessen Haupt eine Krone glänzt. So, nachdem er dieses geschrieben hatte, fühlte er sich schlecht. Kam Sanatan Goswami und sagt, kann ich mal lesen, was du geschrieben hast? Ich bin so interessiert, in diese neuen literarischen Werke von deiner Feder zu lesen. Ja, sagte Rupa Goswami. Und Sanatan Goswami las den ersten Vers und sagte, mein warum vergleichst du den Zopf von Radharani mit einer Schlange, einem giftigen Ungeheuer? Das ist keine Antwort. Macht nicht zu treffen. Bitte sei so gut. Schreib du den richtigen Vergleich. So, Sanatan fing an nachzudenken und ging auf und ab, um einen Vergleich zu geben für Radharanis Zopf, wo ein Juwel im Haar ist. Und er kam einfach nicht. Zuerst wollte er schreiben, dieses Juwel sieht so schön aus wie der Mond, der sich zur Nacht im Ozean spiegelt. Aber dann merkte er, dass der Vergleich nicht ansprechend war, weil der Ozean nicht wirklich schwarz ist. So verwarf er dann diesen Vergleich. Die zweite Idee, die ihm kam, war, dieser Juwel sieht so schön aus und glänzt so sehr wie der Planet Venus im Zwielicht, wenn die zur Abenddämmerung, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Aber dieser Vergleich war auch nicht zutreffend, denn zu diesem Zeitpunkt ist der, obwohl die Sonne schon untergegangen ist, ist ja der Himmel noch immer purpurn gefärbt. Da sagte er, also komisch, ich komme jetzt auch nicht drauf auf den richtigen Vergleich. So, er verabschiedete sich und ging in Gedanken verloren durch Vrindavan, als er unter einem Baum plötzlich eine Schar von jungen Mädchen und nicht älter als 12 Jahre sah, die ein junges Mädchen schwang auf einer Schaukel. Die lachten und die schwang hin und her, die wunderschön aussah. So normalerweise sah Sanatana Goswami niemals Mädchen an, Frauen an. Aber in diesem Augenblick war seine Aufmerksamkeit total gefesselt, besonders von diesem Mädchen auf der Schaukel. Und als er genauer hinschaute, merkte er, wie plötzlich hinter dem Mädchen eine schrabenschwarze Kobra aufstieg. Eine riesen bedrohliche Kobra mit einem Juwel auf dem Kopf. Und er schrie laut auf, Lachli, Lachli, das sagt man in Vrindavan zu jungen Mädchen, Lachli, Lachli, pass auf, Gefahr, direkt hinter dir. Und er schrie und lief und meinte, und pass auf, lauf weg. Und wie diese Mädchen näher kam, verschwand plötzlich das Ganze vor seinen Augen. Und er verstand, just in diesem Augenblick, dass Srimati Radharani vor ihm erschienen war, um zu zeigen, wie der dichterische Vergleich von Rupa Goswami, dass nämlich ihr Zopf so schön ist wie eine schwarze Kobra mit einem Juwel drauf, richtig war. Und er ging also sofort zu Rupa Goswami und gab seine Ehrerbietung da. Nie wieder will ich vergessen. Will ich versuchen, dich zu korrigieren. Sorry. Vergib mir. Und so umarmten sich die beiden transzendentalen Brüder. Das ist Inspiration oder das ist Erleuchtung. Natürlich ist das eine sehr, sehr hohe Stufe. Doch sie unterstreicht den Punkt, den wir gemacht haben. Wenn der Street Dog, der Straßenhund, nämlich die bedingte Seele, sich erinnert an ihr ursprüngliches Krishna-Bewusstsein und sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, welche alle Ummantelung sozusagen verbrennt mit dem Feuer des verwirklichten Wissens, dann kann man Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein. Sehr, sehr wichtig. Nun, wir haben jetzt unser Marathon. Der Sadhana von euch allen ist wahrscheinlich ein bisschen verwildert und mit Gras überwuchert. Das heißt, manchmal, wenn Brahmanas nicht ihre Studien und regulierenden Aktivitäten ausführen, ist es wie Gras, der auf den Wegen wächst. Und diese Verwilderung oder Verwucherung nehmen wir natürlich gerne in Kauf, weil wir den Marathon gewinnen wollten. Und weil Marathon einfach Marathon ist, diese einmal im Jahr, diese Zeit. Doch ich möchte heute, weil der Marathon beendet ist, einen wichtigen Punkt zum Ausklang machen. Um auf diese Stufe zu kommen, von der wir sprechen, die Stufe des Krishna-Bewusstseins, ist es wichtig, dass wir die Bücher lesen. Sonst wird uns der Geschmack ausgehen und ohne Geschmack werdet ihr nicht weiter sagen können, Hari, Hari, wohl. And without taste you won't be able to go on with this Hari, Hari, wohl. Nun, wenn man dieser Geschmack kommt durch zwei Dinge, durch Lesen in den Büchern, wir müssen Prabhupads Bücher kennen, und durch Predigen. Wenn man nicht predigen, wird es, so sagt Prabhupada, wird es in ein paar Jahren nach meiner Weggehen keine Hare Krishna Bewegung mehr geben. Ihr müsst meine Bücher wissen, schreibt er. Liest und predigt. Beide Dinge müssen da sein. Dann werdet ihr die Kraft haben oder die Stärke. So, dies ist ein wichtiger Punkt, den wir noch machen sollten. Jetzt kommt das Marathon-Festival, wo wir die Gelegenheit haben, wieder viel zu hören über Krishna, wo wir die Gelegenheit haben, den Tag auszufüllen mit intensiven Aktivitäten, weil, um ganz realistisch zu sein, ich glaube, es wird auch da schwierig für uns sein, also wenn wir am Programm teilnehmen, alle wirklich unsere Runden so hinzukriegen, das hat die Erfahrung gezeigt, weil da so viel Nektar in großen Kübeln durch den Züricher Tempel läuft, dass man also von einer Ekstase in die nächste getragen wird, nicht? Insbesondere die Kirtans. Natürlich, das ist sicherlich der Fall. Doch danach, wenn unsere Zeit dann danach kommt, wenn wir dann wieder mit unseren regulären Tätigkeiten anfangen, es ist sehr wichtig, dass wir wieder unseren Sadhana und besonders unser Lesen in Prabhupadas Büchern wiederherstellen. Gut, Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich einige Punkte sagen konnte, die von Wert ist, besonders glaube ich der letzte Punkt, da muss sich jeder Gedanken drüber machen. Sehr nice, die Halbgötter sind, jeder Einzelne ist euch bestimmt sehr dankbar für eure wunderbaren Aktivitäten, Marathon zu machen, aber nun müssen wir sehr sorgfältig unsere Grundlagenbestimmung machen, um uns für das nächste, also wir sagen nicht das nächste Jahr, um uns jetzt in der Marathon nach der Nachtzeit sozusagen wieder voll in unserem hingebungsvollen Dienst mit allen Dingen, die dazugehören, besonders Shravanam und Kirtanam zu fixieren und schließlich auf die Ebene kommen, wo wir zurück nach Hause gehen in die spirituelle Welt, die und nicht mehr umherirren sozusagen, um in der materiellen Welt von Bissen nach Bissen zu jagen. Gut, hier sind wir ans Ende gekommen. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Eigentlich ist alles klar. Ja. Ja. Die Yogis tun tatsächlich viele Entsagungen auf sich legen. Sie meditieren zum Teil unter Wasser getaucht, im eisigen Wasser eines Flusses, und im Sommer umringen sie sich mit Feuerringen, meditieren dort unter der glühenden Sonne. Und sie essen nichts. So, da macht natürlich die Frage sein, wie der Sangitan Devodi mit Saleva Anurag und Schlafsack ausgerüstet, und Harawabu hatte das immer dabei, solche Sahnespritzflasche, wo er in jeder Lebenslage Sahne essen konnte. Die war also ständig gefüllt mit Patronen und war immer schussbereit. Das Essen ist auch immer sehr königlich. Mehr oder weniger, jedenfalls nicht so in der Art, wie das der Yogi ist. Ich glaube nicht, dass jeder von euch so eine geheime Flasche hat, nicht? Wir gehen dann auf die Einkaufszone, mitten in die Zivilisation herein und nehmen Geld in Empfang. Wieso ist das entsagungsvoller als das Leben eines Yogis, der sich ja ganz und gar zurückzieht, auch aus der Gesellschaft? Die Sache ist so, dass der Yogi nicht im Geiste hat, Krishna zufriedenzustellen. Der Yogi handelt mehr oder weniger noch unter dem Einfluss des falschen Egos. Er möchte selber machtvoll werden und durch seine Entsagungen Herr über die materielle Energie. Doch der Gottgeweihte gibt diese schwierigste Fessel ans materielle Dasein auf, nämlich dieses falsche Ego, selber der Handelnde zu sein und beschäftigt sich im Dienste des Herrn. Also mir ist das sehr, sehr deutlich geworden auf Sankirtan. Ich habe da eine direkte Verwirklichung gemacht. Mir macht es überhaupt nichts aus, zum Beispiel zu fasten. Also das ist sehr einfach. Oder ja, die Nächte durchzumachen oder also mit Krishna-bewussten Tätigkeit, selbstverständlich. Aber als ich dann auf Sankirtan kam, merkte ich tatsächlich, das ist so entsagungsvoll. Man muss tatsächlich alles aufgeben. Ich fühlte mich also, als ich da auf der Straße war, wieder wie Bhakta Nobody. Selbst die ganzen älteren Devotee seit über 10 Jahren dabei und so weiter und so fort. Das ging alles weg, als mir der erste Kami kam und sagte, das interessiert mich gar nicht. Ja. Doch, habe ich gesagt, ist über Reinkarnation. Weil das hatte ich ja gelernt. Dass jeder ist daran interessiert. 30% und praktisch jeder aufgeschlossene Menschen sind daran interessiert. Haben Sie nicht gehört von der Umfrage, dieser Umfrage? Interessiert mich trotzdem nicht. Das war, also wie ich das versucht habe, auf meine Art, also den da, was ich wusste schon, so im Mann-zu-Mann-Gefecht werde ich wahrscheinlich in der ersten Sekunde untergehen, und bin ich einfach, habe ich mir einen geeigneten Platz zeigen lassen von Lila Shuka Prabhu und habe da meinen blauen Tisch, so anziehende blaue Farbe aufgebaut. Ich hatte einen sauberen Dhoti an. Alles war fürs Erfolgreiche. Es waren ja Ostleute, die haben ja sowas wie Hare Krishna Devotees noch nicht gesehen. Also ich weiß, bei den Westkamis, die sind manchmal über unseren avantgardistischen Kleidungsstil ein bisschen frappiert, nicht? Aber die Ostleute, habe ich gedacht, das ist das Beste. Dann sticht man heraus aus der Menge, wenn man in Dhoti und so weiter ist, nicht? Und ich habe es genau geplant, wie es ging. Ich hatte die Bücher zusammen aufgestapelt mit meiner materiellen Intelligenz, alles rausgeplant. Der Platz war richtig, die Zeit war richtig, beste Zeit. Muss nur noch nicht zu leidenschaftlich waren, nicht? Und das ging auch gut los. Gleich beim ersten Mal war der Tisch dann gleich umringt von Leuten, von Ostleuten, die es kaum glauben konnten. Und da habe ich ein williges Pärchen gefunden. Erstmal habe ich allen ein Buch in die Hand gedrückt, wie ich es gehört habe, nicht? Jeder nimmt eins mit heute. Sonderaktion. Und dann habe ich mich konzentriert auf ein Pärchen, wo ich dachte, wenn die es dann mitnimmst, gibt es eine Kettenreaktion unter all den Leuten. Das war der Plan. Die habe ich gedacht, kriege ich am ersten rum und dann nimmt jeder eins mit. Also nach dem Nachahmungsverfahren, nicht? So, es war psychologisch, das sind alles psychologische Gegebenheiten. Also es war die ideale Situation. Schließlich, der Junge wollte nicht so recht, dieses Mädchen auch nicht so, merkte ich plötzlich, aber dann habe ich alles versucht, mich stark konzentriert, das Mantra gesagt, an nichts anderes gedacht, meine ganze mentale Energie rein, und dann habe ich die Augen aufgemacht. Nehmen Sie, also das nehmen Sie jetzt. Und tatsächlich hat die Schuldbewusst zur Portemonnaie, also Dienstbefleten zum Portemonnaie gereicht, 4 Mark reingelegt, das reichte schon für das Buch, was ich verteilt hatte. Und dann war ich sehr erleichtert und dachte, jetzt nimmt jeder eins mit. Nicht? Weil das hatte ich so geplant und das hatte Lila Sugar und Ribanga mir gepredigt. Also ich hatte völliges Vertrauen da rein drin. Nicht? Und dann sind die alle, nein, danke, haben sie da alle gesagt, haben ihre Bücher zurückgegeben und da habe ich die versucht zurückzudrücken, nicht darauf zu achten, es ist alles nur der Geist, habe ich gesagt, von den Kamis. Nur der Geist, nicht? Nehmen Sie trotzdem es mit, habe ich mehrere Male mit Kopfnicken gesagt und trotzdem waren alle auf dem Buchtisch, nicht? So, und dann nach genau 2 Minuten kam das Mädchen, Strehen also mit hochrotem Kopf zurück von diesem Pärchen, nicht? Und sagte, ich muss dir das Buch zurückbringen. Mein Freund hat gesagt, das ist das Ende unserer Beziehung, wenn ich dieses Buch mitnehme. Und außerdem wollen wir noch ins Theater und haben gerade diese 4 Mark brauchen wir dafür. Und in dem Augenblick waren so viele, waren schon wieder ein neuer Schub von Leuten. Die Alten waren jetzt weggegangen. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt den Tisch schnell abbaue und weglaufe und die mit dem Buch zurücklasse und einfach verschwinde für 10 Minuten, dann wird das wird nicht gut aussehen. Dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Bücher verteilen, weil die anderen dann enttäuscht von mir sind. Nicht? Die anderen Leute, die drum standen, habe ich zurückgegeben, habe gesagt, ja, wir sind so liberal, hier ist es Sonderaktion, nicht? Und so weiter. Sind die auch weggegangen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, hier kommst du nicht weiter durch deine eigenen begrenzten Kräfte. Das musst du deinem falschen Ego entsagen und denken, du bist ein großer, du kennst dich aus in der Buchverteilung, nur indem du ein paar Unterweisungen von den Sankirtan-Devotees gehört hast. Und da merkte ich, das war plötzlich eine Entsagung. Da musste man alles entsagen. Und zwar hauptsächlich das Schwierigste zu entsagen, ist diese Auffassung, ich bin der Handelnde. Sondern muss tatsächlich dazu kommen, Krishna ist der Handelnde, Krishna macht es. Das ist also das Schwierigste. Wenn man allem entsagt hat, ist immer noch das Schwierigste zu entsagen, dem falschen Ego. Und deswegen auf Sankirtan zu gehen, ist die größte Entsagung. Es ist nur für besonders große Seelen geeignet. Und dadurch, dass man auf dieser Ebene handelt, ich weiß, wenn ihr das hört, denkt ihr, ja, gut, Sachinanda Swami sieht das jetzt so in seiner Sicht, weil er kein Buch, nicht gut Buch verteilen kann, ist er da. Aber es ist tatsächlich so, auch wenn jemand, sagen wir mal, ein neuer Devotee, der vielleicht dieses Prinzip noch nicht so versteht, diese Entsagung des falschen Egos, Bücher verteilt, in dem Augenblick, wo er das macht, anerkennt Lord Chaitanya seine Bemühung und benutzt ihn als ein Instrument in seinem Dienst und erhebt ihn so auf die transzendentale Ebene. Deswegen ist Sankirtan eine sehr, sehr segensreiche Tätigkeit. Segensreich in zweierlei Weise, für einen selber und auch für andere gleichzeitig. Bei der Übung profitieren auch andere. So ist das zu verstehen mit der Entsagung. Ein Devotee auf Sankirtan handelt als Diener von Krishna, nicht mehr im falschen Ego, während der Yogi das nicht tut. Ist das jetzt klar, Gauravani? Oh, gut. Das war wirklich die Antwort. Gut. Ich glaube, dann sind wir durch. Ein suchender Blick noch? Nein, es ist alles klar. Hare Krishna. Also, das ist wieder vorbei.